Also, versuch einfach mal ein bisschen zu umreißen oder beziehungsweise von dem zu erzählen, was gerade so vor sich geht. Ich denke, jeder sitzt hier und weiß, worum es geht oder spürt irgendwie was, sonst wäre ja nicht gekommen. Und Jesus, ich danke dir einfach, Herr, dass du unter uns bist, dass du der bist, der uns aufweckt und zum Leben führt. Und das bitte ich dich jetzt, dass du das jetzt machst. Und ich bitte dich jetzt wirklich, Herr, dass dein Geist kommt, deine Kraft kommt, Herr. Und Herr, dass irgendwas in uns anschwingt, Herr. Dass wir irgendwie was spüren von dir, Herr. Weil sonst macht das Ganze keinen Sinn. Und sonst gehen wir irgendwie da drauf, Herr. Und ja, also meine Frage war so, ich steige jetzt einfach mal ganz quer ein. Meine Frage war so im letzten halben Jahr immer mal wieder in die Richtung mit der Geschichte mit Lazarus. Und bei Lazarus wundert mich halt, oder hat mich immer eins gewundert, wie Jesus da zu ihm gestanden ist und wie er dann da hingegangen ist und wie er dann angefangen hat, den aus dem Tod aufzuerwecken. Und dann heißt es doch von Jesus, dass er den Tod besiegt hat. Und irgendwann geht der Jesus dann auch in den Tod rein und steht wieder auf. Und meine Frage war dann immer, hey, was war jetzt der Unterschied? Also was ist jetzt der Unterschied zwischen der Geschichte von Lazarus und der Geschichte von Jesus? Oder was ist da passiert? Also bei Lazarus, er ist aus dem Tod auferstanden. Der Tod war besiegt, das war ja schon bei dem Propheten im Alten Testament so, dass ab und zu mal ein Tote auferstanden ist. Und bei Jesus war es aber so, dass er den ganzen Tod irgendwie mit kaputt gemacht hat. Und das finde ich krass, dass das funktioniert, ja, dass der Herr, wenn er was macht oder was er da gemacht hat, dass das so eine Auswirkung hatte. Und ich glaube, dass da was dahinter steckt. Und zwar, der Herr hat mir das so ganz salopp, ich habe halt einfach gefragt und der Herr hat mir das ganz salopp erzählt und ich kann euch das einfach so sagen. Aber ich glaube, mir ahnet mittlerweile was das heißt und die Antwort war einfach, Jesus war eine lebendige Seele. Das war einfach der Unterschied. Das war praktisch eine lebendige Seele, die das durchgemacht hat und das war der Unterschied. Und eine lebendige Seele, mit der ist was passiert. Und klar, die lebt. Aber die lebt auf eine gewisse Art und Weise. Die hat eine Art. Und die hat irgendwie in sich drin, hat die was aufgenommen, was sonst niemand hat. Und was davor noch nicht auf der Erde war. Und diese lebendige Seele, also dieser Christus, der hat ein Wesen an sich gehabt, der hat eine Art und Weise an sich gehabt. Ich weiß nicht genau, wie man das beschreiben kann. Manche nennen es Gerechtigkeit, manche nennen es Lebe im Geist, manche nennen es Sohnschaft, wobei ich das nicht alles gleichsetzen möchte, aber es geht immer in diese Richtung. Man kann es nicht richtig beschreiben. Es ist ein Punkt in sich drin. Das ist so was Rundes, irgendwie was Festes. Und was Unumstößliches. So ein kleiner Kern von Gott. Irgendwas, wo man ganz genau weiß, manche nennen es auch Zeugnis. Das ist irgendwas in einem drin, wo man weiß, man hat was empfangen. Und das, was man empfangen hat, das ist unumstößlich. Das ist was Radikales, das hat was Stabiles und es hat was Endgültiges. Und es ist so wie, du trägst es, und du erscheinst und das Licht kommt. Und du weißt, wenn das zunimmt, wenn dieser Punkt in dir zunimmt, dann hat es eine Power. Und das hat einen Ursprung. Und das hat einen Ursprung in einer Wesensart. Und wenn wir uns Jesus genau angucken, dann hatte der alles vom Herrn empfangen. Der hatte die Vollmacht, der hatte die Kraft, der hatte Autorität über Himmel und Hölle. Und der hat es auch recht ausführlich demonstriert. Der ist losgezogen und hat alles gemacht, was eben so im Reich Gottes passiert. Dämonen ausgetrieben, er hat die Kranken geheilt, er hat vollmächtig gepredigt, er hat mit Leuten gegessen und ihr Leben verändert. Er hat die Leute zum Vater geführt, sie getauft und er hat Jünger gemacht. Er hat alles in Autorität und in Vollmacht gemacht. Und trotzdem kommt eine Zeit in seinem Leben, da setzt er diese Vollmacht oder diese Salbung nicht mehr ein. Und dann kommt wirklich raus, was in ihm steckt. Und dann bezieht er sich irgendwo in sich drin auf den Vater. Und er fängt an, immer mehr ihm den Ruhm oder den Raum zu geben. Es ist so, dass er gänzlich auf das verzichtet, was sein Fleisch so vorhat und was sein Fleisch eigentlich möchte. Er wurde in Sünde geboren, das heißt, er wusste sehr wohl, was es bedeutet, ein menschliches Leib zu haben, ein Fleisch zu haben, ein Wesen zu haben, das nach seinen Bedürfnissen strebt und das so gerne einen Ausgleich hätte zwischen dem, was man in sich wünscht und was erreicht werden kann und wo ständig irgendwie sich versucht zu etablieren, wo ständig versucht sich hervorzutun und so weiter. Der kannte dieses Wesen, der kannte dieses Fleisch in sich drin. Denn er wurde Fleisch. Und er wusste, er in sich drin, er musste diesem Vater und diesem Geist nachgeben und er musste diesem Vater diesen Raum geben, das eigentlich sein Fleisch einnehmen möchte. Und wenn er ans Kreuz gegangen ist, als er ans Kreuz gegangen ist, hat er bis zum Schluss Gebrauch gemacht von der Autorität und von der Kraft, die er äußerlich hätte anwenden können. Er hat die Engel nicht runter befördert, er hat den Ausweg von Pilatus nicht genommen, mit Herodes hat er schon gar nicht angefangen zu reden. Er hat selbst als die Nägel dann drin waren und als sie dann am Kreuz hingen und so weiter, haben sie ihm ja noch empfohlen, das heißt, wenn er selbst nicht auf die Idee gekommen wäre, runterzusteigen, haben sie ihn ja noch empfohlen, hey, steig doch einfach runter. Und jedes Mal hat es sich auf was anderes bezogen und das war ganz tief in ihm drin. Und er wusste, wenn er sich auf das bezieht, wird es größere Auswirkungen haben als alles andere, was er bisher in seinem Leben getan hat. Es war ein Dienst sozusagen. Man nennt es auch, ich würde sogar behaupten, es ist der apostolische Dienst. Es arbeitet ganz eng mit dem Prophetischen zusammen. Es ist was übernatürlich vom Himmel in ihn hineingekommen ist als Wort. Diesem Wort hat er Raum gegeben und er konnte sich auf dieses Zeugnis stützen. Er wusste, der Vater wird ihn auferwecken. Das war in ihm drin so gesetzt, das war so stabil. Das war bewährt, das hatte eine Power in sich, so dass er wusste, wenn er jetzt letztendlich im Herrn diesen Raum gibt, wenn er diesen Punkt, in diesem Spannungsfeld, wo er stand, diesen Wunsch nach Erlösung aus dieser Szene, dieser Wunsch nach Befriedung. Vielleicht hat er sich irgendwie an den Ofen gewünscht, irgendwie mit Feuer und mit gutem Essen, mit Freunden und so weiter. Das ist doch völlig klar. Jeder spürt diesen Punkt, nicht sein Leben abgeben zu wollen. Denn wir kämpfen ja jeden Tag um diesen Punkt, unser Leben irgendwie zu etablieren, unser Leben auf die Erde kommen zu lassen. Und zwar das, was wir spüren. Wir müssen doch irgendwie in unsere Berufung, wir müssen doch in unseren Dienst, wir müssen doch das machen, was irgendwie uns auf dieser Erde irgendwie einen Zweck gibt. So, er hätte ja diesen Zweck nutzen können. Er hätte wunderbar mit Satan regieren können. Satan hat es ihm ja sogar noch angeboten. Er hätte die ganze Erde besitzen können. Er hätte sicherlich super Vorschläge gehabt. Und er hätte das irgendwie ganz locker hingekriegt. Er hätte das mit seiner Kraft, mit seiner Heilung, mit seinem Heilungsdienst und so weiter, hätte er eine super Erde machen können. Und auf all das hat er verzichtet, auf wegen einem gewissen Grund. Und das war ganz tief in ihm drin, dieses Wissen, ich stütze mich allein auf den Vater. Ich gebe den größtmöglichsten Raum meinem Vater. Weil er war Sohn. Und er war so derartig Sohn, dass er den Vater repräsentiert hat. Weil Söhne, egal wie gut sie erzogen sind oder wie nett oder wie auch immer, die repräsentieren immer den Vater. Auch Töchter, die können auch Söhne sein, die repräsentieren immer den Vater. Wenn meine Töchter austicken, das ist meine Repräsentation auf der Erde. Und Jesus wusste das. Er hat aber diesen Part. Er war so derartig Sohn, weil er dem Geist des Vaters so derartig Raum gelassen hat, dass es sogar über das hinausging, dass er leben konnte auf dieser Erde. Über das hinausging, dass es seinen Dienst verwirklicht hat. Dass er angefangen hat, hier sein Königreich zu bauen. Er hat das ganze Feld dem Vater überlassen. Bis ins Letzte hinein. Und ich glaube, dass es diese neue Seele braucht. Und man kann auch sagen, es gibt neues Fleisch. Und jeder, der nicht irgendwie ganz auf der Kopfqualle ist, der muss gecheckt haben, dass es in den letzten Monaten mehr möglich ist denn je, neues Fleisch zu bekommen. Ein neues Wesen zu bekommen. Das abzurufen. Die Spannungsfelder dem Herrn zu überlassen. Deswegen sind wir ja hier. Und ich glaube, es ist mehr denn je möglich, dass der Vater diese Dimension öffnet. Dass wir eine erlöste Seele bekommen, die der ganze Kraft und der ganze Macht Gottes in uns Raum geben können. Dass wir über die Erde gehen und dass wir mit erlöste Seele über die Erde gehen. Dass wir einen Punkt in uns haben, wo wir wissen, in uns ist was drin, das kann ich anbeten, das ist vom Vater. Ich habe diesen Christus in mir. Ich habe ein Stück von seiner Herrlichkeit in mir drin. Ich habe was zum Anbeten. Versteht ihr? Kennt ihr diesen Punkt? Man hat früher versucht, so im Lobpreis klarzukommen und irgendwie zu suchen, dem Herrn und so, aber man hat den Herrn nicht richtig gefunden. Das ist schlicht und einfach liegt es daran, dass er nicht da in uns drin war. Dass wir den äußerlich suchen, aber es gibt in uns drin, gibt es einen Punkt, den der Herrn einnehmen kann, wo wir dem Vater den ganzen Raum überlassen und wo er Platz und Wohnung in uns nimmt und wo wir auf einmal einen Christus in uns vorfindet, wo wir wissen, dieser Bereich, den habe ich meinem Gott gegeben und dieser Bereich, der ist so stabil, der ist so fest, der ist so voller Herrlichkeit. In diesem Bereich, in dieser Weise kenne ich meinen Gott. Ich weiß, an dieser Stelle bin ich verherrlicht. Ich glaube, die einzige Naherwartung, die Christen früher hatten, war die Verherrlichung. Das, was Jesus in Johannes 17 betet. Herr, jetzt fang an, mich zu verherrlichen. Fang an, dass du Platz in mir nimmst. Ich werde dir jetzt den größtmöglichsten Raum geben, den nie wieder ein Mensch dir geben kann auf der Erde. Ich werde jetzt hingehen und werde dir den ganzen Platz geben. Und ich habe dir diesen Platz gegeben. Ich war treu in allem, was du mir gegeben hast. So, und jetzt habe ich mir einen Namen im Himmel erwirkt. Und Jesus hat angefangen, dieses neue Fleisch vom Himmel runter zu wirken. Es wurde in ihm verherrlicht. Neues Fleisch wurde in ihm geboren. Er war Priester über sein ganzes Haus. Das heißt, er hat in sich drin, hat er ein Priesteramt vollzogen. Hat provoziert, dass der Himmel in ihm wohnt. Hat gewollt, hat geschrien, dass der Himmel anfängt, in ihm zu wohnen. In deine Hände gebe ich meinen Geist und so weiter. Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das waren diese Art, das ist diese Art von Wesen, von Gottesdienst, den er ausgeführt hat, der sein Fleisch nachher verherrlicht hat. Und wo er damit hat er sich einen Namen erwirkt, im Himmel. Und dieser Himmel ist nicht länger irgendwo geblieben, sondern er hat Platz gefunden in ihm. Jesus, sein Fleisch, sein Körper, konnte nachher durch Wände gehen. Denn Lazarus, sein Körper, hat gestunken danach. Beide waren 3 Tage tot. Das heißt, in Jesus hat was Platz gefunden. Da hat sich was vom Himmel in ihn reingesenkt. Er hat es gefordert, er hat es mit seinem Leben gefordert, indem er nicht seine Ehre gesucht hat, indem er nicht seinen Dienst gesucht hat, seinen Wille gesucht hat, sondern er hat den Ruhm und die Ehre dem Herrn gegeben. In allem, was er gemacht hat. Und das ist nicht schwierig in dem Sinn, dass es kompliziert wäre, dass es für uns unerreichbar wäre. Weil wir haben so viel Schwachheit am Start. Und diese ganze Schwachheit, die wir in uns drin spüren, das ist alles pures Kapital dafür. Diese ganze Spannungsfelder, die wir im Alltag erleben, das ist pures Kapital, das ist pure Plattform für den Herrn. Das ist alles dazu gegeben, dass sich der Herrn senken kann. Und dass wir den Herrn fordern können, über unserem Leben, dass er Platz nimmt und eine Wirkung in uns entfaltet. Und da ein Stück Gerechtigkeit in uns schafft. Und wir spüren, wenn diese Gerechtigkeit in uns Platz nimmt, wenn diese Gerechtigkeit anfängt, größer zu werden in uns drin, wenn wir mehr und mehr da verherrlicht werden, dann hat es eine Auswirkung auf den Boden. Und auf das, wie wir hier über die Erde wandeln und auf unsere Kultur, auf unser Umfeld, auf die Schöpfung. Das hat eine Auswirkung auf alles, was um uns herum geschaffen wurde. Es hat eine Auswirkung, wenn du im Fleisch agierst. Es hat eine Auswirkung, wenn du deinem Fleisch Raum gibst. Nämlich, dass die Erde an den Arsch geht. Das hat eine Auswirkung. Wir wissen, was das bedeutet, wenn Sünde auf der Erde geschieht. Es ist wie ein Opfer, das aufsteigt zum Himmel und das die Herrschaft Satans festigt. Jedes Mal, wenn wir das tun, wenn wir unserem Fleisch Raum geben, wenn wir dem Raum geben, was in uns drin ist, dann wird sich was über uns senken. Und es wird sich Finsternis über die Erde senken. Und das Ganze funktioniert auch umgedreht. Wenn wir den Herrn einfordern über unserem Leben, wenn wir den Herrn runterfordern und sagen, Herr, übernimm du diese Schwachheit in mir, übernimm du diese Sünde in mir, nimm du Platz ein, zeig, dass du mein Gott bist, zeig, dass du es noch drauf hast, zeig, dass du die Kraft hast, in mir drin dein Priesteramt zu vollziehen, dann beweis es, dann führ mich da rein, führ mich in diese Sohnschaft. Dann nimm diesen Platz ein und zeig mir deine Kraft da drin. Und es ist so, wie wenn, oder es ist so, dass Jesus anfängt, Priester zu sein über unserem Leben und Gottesdienst auszuführen über unserem Leben. Er gibt uns Fleisch, er gibt uns neues Fleisch. Und neues Leben, neues Blut in uns rein. Das ist das, was von ihm kommt, dieses neue Wesen, diese andere Art, den Herrn zu fordern. Nicht allein durch Salbung, nicht allein durch Kraft, sondern dass der Herr Platz nimmt in meiner Seele. Die Seele gehört dem Herrn. Und wenn der Herr die Herrschaft über die Seele erlangt hat, hat er wieder Herrschaft über den Erdboden. Und diese Seele, die nennt man Sohn. Und es hat eine gewisse Wesensart. Und diese Wesensart, das ist nicht unser Fleisch, das was wir kennen. Das ist ein ganz anderes Fleisch. Und Jesus war treu mit seinem Körper, mit dem, was er bekommen hat auf der Erde. Gehorsam bis in den Tod. Er hat es gelernt, Sohn zu sein. Und er kann treu sein über deinem Leben. Er kann nämlich dein Priester sein. Das ist die Ordnung Melchisedeks, der mit Wein und mit Brot kam. Und der neues Fleisch austeilt unter uns. Sein ganzes Wesen hat sich zu was anderes hingezogen gefühlt. Durch die Einforderung der Kraft Gottes hat dieses Wesen nie die Entfaltung gesehen. Wenn unser Fleisch keine Entfaltung findet, berührt es unser Blut nicht. Und sein Blut wurde nicht berührt von Sünde. Und da ist einer hingegangen, der hat ein Leben gehabt, der hat ein Leben geführt, und sein Leben in ihm drin, das Leben ist übrigens im Blut, sagt die Bibel. dieses Leben wurde nicht getoucht, es wurde nicht berührt von Sünde. Und mit diesem reinen Blut, das nicht beeinflusst wurde von seinem sündigen Fleisch, mit diesem reinen Blut hat er sich in den Tod reinbegeben. Der Tod hat gedacht, da kommt wieder einer, den behalten wir gerade da. Aber er hat nichts in sich, in ihm gefunden. Sein Blut war rein. Es wurde nicht angetatscht. Es wurde nicht beeinflusst und verdorben von diesem Fleisch. Er hat ein anderes Fleisch vom Himmel gefordert. Und das war das Opfer, dass er hingegangen ist, auf die Erde gekommen ist, ein anderes Fleisch, neues Fleisch gefordert hat für sich und für seinen Lebensstil. Dieses Fleisch konnte nie wirken bis in das Blut hinein. Es konnte sich nie auswirken. Er hat sich nie verschuldet. Schuld nimmt die Herrschaft an über dein Leben. Und letztendlich musst du, letztendlich musst du dafür bezahlen, dass was da drin ist in diesem Blut, das kann dich unten behalten. Das kann dich in der Hölle behalten. Und ihn musste der Feind wieder ziehen lassen. Er konnte ihn nicht halten. Und das hat den Tod zerstört. Das hat ihn kaputt gemacht. Der Tod war nachher nicht mehr der Tod. Der hatte nicht mehr die Kraft. Und es gibt eine Aussage, die ist sehr bekannt und sehr geläufig unter uns und unter uns Christen. Und die heißt, hey, du musst nichts mehr machen, denn Christus hat alles gemacht. Diese Aussage ist einerseits richtig, okay, andererseits ist sie so derb böse. Weil das impliziert, dass Christus alles gemacht hat, aber er möchte immer noch alles in dir machen. Es ist immer noch ein Priesteramt. Es ist immer noch einer, der wartet, bis alle Feinde gelegt sind. Bis alle Feinde unter seine Füße sind. Es ist immer noch der Dienst des Geistes, der uns überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Es ist ein Christus, es ist ein Priester, der sein Priesteramt und der sein Gottesdienst über uns ausüben möchte. Und ja, er hat alles vollbracht in sich. Er war treu über sein ganzes Haus. Er war treu in allem, was vor ihm lag. Und er hat in allem Gott die Ehre gegeben und hat in allem die Kraft des Herrn gefordert. Wirst du das packen wie er? Nee, wir brauchen ihn als Hohepriester. Wir werden das nie in der Ausführlichkeit, in der Vollkommenheit schaffen wie er. Deswegen brauchen wir ihn als Hohepriester. Deswegen war das unser Opfer. Dass er als mit seinem Leben gelebt hat, das war unser Opfer. Und nicht nur dieser Tod am Schluss, sondern das ganze Leben, das war das Opfer. Weil er war treu über sein Haus. Er war treu in allem. Er war in der Wüste treu. Er war im Garten treu. Er war im Werk des Dienstes treu. Und letztendlich war er sogar treu, indem er auf seine Salbung verzichtet hat. Und das ist jetzt was Neues. Das ist der Unterschied zwischen Erweckung und zwischen Reformation. Es gibt die Salbung, die stößt neue Dimensionen auf. Und es gibt diese Kraft, die lieben wir und die kennen wir. Und wenn wir die spüren, dann fühlen wir uns dem Herrn nahe. Das ist die Diskrepanz zwischen dem, dass ich anbete und gute Musik läuft und ich gehe dann zur Arbeit und stehe im Stau und spüre diese Salbung nicht mehr, diese Kraft und denke, der Herr ist jetzt gerade nicht mehr so intensiv da, wie als ich noch Musik gehört habe. So, aber da gibt es ein Werk des Dienstes oder den Dienst selber, das ist nicht von mir, das ist ein Wort, ich habe nach dem Wort gesucht, ich habe meinen Freund gefragt, was er für ein Wort dafür hat, weil es gibt einen Unterschied zwischen Kraft, die in dir lebt, und zwischen Salbung. Und ich kann es noch nicht richtig artikulieren, ich kann es auch noch nicht richtig aussprechen, es gibt vielleicht noch nicht so den Sprachgebrauch dafür, aber es gibt einen Unterschied zwischen dieser Kraft, die sich in dir hervortut, durch das, dass du dem Herrn das Feld überlässt, ich kann es auch nur so sagen, und zwischen der Kraft, mit der du gesalbt bist. Und mit der einen Kraft, mit der sind wir gewohnt umzugehen, das ist diese Salbung, die lieben wir. Die bringen solche Männer Gottes aus sonst wo mit. Das ist das, was wir lieben. Die baut, die reißt Türen auf. Das brauchen wir auch. Die hat aber nicht den Sinn und den Zweck, Ewigkeit und einen neuen Charakter in dir zu formen. Und das müssen wir verstehen. Das ist nicht das, was der Erdboden braucht. Das ist nicht das, was die Erde unter unsere Füße verändert und aufreißen wird. Das dient uns, in neue Dimensionen vorzudringen. Es dient uns, neue Bereiche des Himmels zu erobern. Es dient uns auch, dem Feind den Boden abzuringen, auf eine gewisse Art, beziehungsweise ich würde eher sagen, die Lüfte. Aber es dient uns nicht, dass Christus in uns Gestalt gewinnt und dass er anfängt, in uns sein Priesteramt zu vollziehen. Und das ist das, was jetzt anders wird. Lass uns ganz kurz vor den Herrn kommen, okay? Ich möchte, dass das jetzt irgendwie, dass mir damit einen Umgang findet. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht aus Gewohnheit schon. Das ist dann umso besser. Jesus, wir fordern das ein, Herr. Wir fordern diese Kraft in uns, Herr. Diese Gerechtigkeit in uns, Herr. Diese Sohnschaft in uns. Herr, wir fordern das für unser Leben, Herr. Für das, wo wir gerade drinstehen. Wir bringen dir diese Spannungsfelder, Herr. Jeder weiß, jeder hat genug. Hallo? Tu nicht so, wie wenn du keine hättest. Wenn du eine Familie hast und einen Job, dann hast du Spannungsfelder, dass es kracht. Herr, wir möchten dich als Priester haben. Vater, wir brauchen dich als der, der unsere Seelen erlöst. Ganz viele Leute im Reich Gottes, die sind ganz viele Jahre mit dem Herrn ganz treu gegangen. Und die haben Zeugnisse empfangen von Gott. Und diese Zeugnisse, die waren echt. Das waren echte und wirkliche und faktische Zeugnisse und ein faktisches Rede vom Herrn. Und die waren treu an deine Worte. Die waren treu an deine Worte, die sie empfangen haben. Jeder hat so Punkte. Ich weiß es. Jeder weiß, der Herr ist eigentlich so. Der Herr ist eigentlich von seiner Art her anders. Ich weiß, dass er ein Gott ist, der heilt. Ich weiß, dass er ein Gott ist, der fruchtbar macht. Ich weiß, dass es ein Gott ist, der Besitz und Häuser gibt. Ich weiß, dass es ein Gott gibt, der Reichtum gibt. Ich weiß, dass es ein Gott ist, der Kraft hat und der über die Erde regieren möchte. Und jeder weiß von diesen Zeugnissen in sich drin. Jeder hat diese Wünsche, diese Sehnsüchte, diese Berufung in sich drin. Jeder weiß, was es heißt, dem Herrn in gewisse Punkte nachzujagen. Und dann kommst du an Punkte hin, wo sich diese Sachen nicht erfüllen. Manche nennen das Mauern. Manche nennen das irgendwelche einschlägige Erlebnisse. Manche nennen das, dass der Herr einen irgendwie im Glaube prüft und so weiter. Nenn's, wie du es möchtest. Du kommst immer an Bereiche hin, an denen sich, oder in Zeiten rein, in denen sich diese Sachen nicht erfüllen. Und genau in diesem Punkt, in diesem Augenblick entscheidet sich das. In diesem Punkt kann ich meine Theologie ändern. Ich kann in diesem Punkt den Herrn versuchen zu ändern. Ich kann versuchen, den Herrn zu verteidigen, wenn ich ganz religiös bin und wenn ich ganz viel Einfluss habe und wenn ich nicht will, dass dem Herrn sein Zeugnis verlästert will und von mir aus noch aus gutem Absicht und so weiter, die dann aber doch böse ist, kann ich hergehen und sagen, Herr, du hast es nicht so gemeint, was weiß ich, oder es liegt an meiner Sünde. Und genau diese Punkte sind die zentralsten Punkte in unserem Leben. Weil in diesen Punkten entscheidet sich, ob das, was du vom Herrn gehört hast, zum Leben kommt oder ob es für immer irgendwo versickert. Ob was Neues geboren wird oder nicht. Und in diese Punkte entscheidet sich, ob du dich erziehen lässt vom Herrn oder nicht. Ob du die Zucht des Vaters annimmst als Sohn oder ob du die Theologie änderst. Ob du andere Geister anhängst. Ob du den Herrn verteidigen musst. Und das sind die Punkte, in denen, zu denen uns der Herr führen möchte und zu denen uns der Herr immer führt, wenn wir dementsprechende Gebete sprechen. Das ist das, was Johannes vorhin gemeint hat. Du sprichst dementsprechende Gebete und du wunderst dich, dass alles den Bach runtergeht. Du forderst Freiheit und du landest in der Wüste. Du forderst Anbetung Gottes und auf einmal hast du Hunger auf Zwiebeln. Und das passiert immer wieder. Du weißt, du musst zum Herrn halten und trotzdem verleugnest den Herrn. Und dann kräht noch so ein Hahn. Du weißt, du willst dem Herrn dienen bis aufs Letzte und du schlachtest Leute ab und auf einmal begegnest du ihm und er ist komplett anders und dich haut's vom Pferd. Das sind genau die Begegnungen, wo Entscheidungen getroffen werden. Und wo wir die Zucht des Herrn annehmen können und wo wir sie verwerfen können. Wo wir den Herrn ändern können, die Theologie, die Geister und ob, was wir in dem Augenblick opfern und was, wie wir uns in diesem Augenblick entscheidet. Das wird entscheiden, ob Herrlichkeit in dein Leben kommt oder nicht. Und deswegen ist das Reich Gottes den erzogenen Söhnen vorbehalten. Und das ist ein scheiß Wort, ich weiß. Entschuldigung dafür, weil es tut mir selber weh, sowas zu sagen. Und es ist hart, jemand das zu sagen, der jahrelang auf den Herrn gehofft hat. Aber es gibt diesen Punkt, wo unser Herz sich entscheiden muss. Und wo wir ihm vertrauen müssen. Und dieser Punkt ist nicht unwesentlich mit der Gemeinde verbunden. Denn es gibt immer zwei, die dich züchtigen. Der Vater und die Mutter. Und die Mutter, das ist im Neuen Bund, ist die Gemeinde. Und in dem Augenblick fängt an, deine Seele sich zu verändern, dein Herz sich zu verändern. Weil das ist das, ob du dich demütigen kannst. Und zwar Christus im Anderen. Ob du zurückstecken kannst. Ob du deine Perlen, die du gefunden hast, deine Kostbarkeiten, deine Zeugnisse, ob du die dem Herrn überlassen kannst. Oder ob du selber dafür kämpfen musst. Und das macht sich in Begegnung mit deinen Brüdern fest. Wenn deine Brüder sagen, das was du hast, das was du hier rumlaberst, das ist jetzt nicht dran. Das hat hier jetzt erstmal keinen Raum. Ich weiß nicht, was damit anzufangen ist. Was hast du da überhaupt? Da musst du ihnen vertrauen, dass sie das Ding nehmen, dieses wertvolle Stück nehmen und dass es erstmal beiseite legen. Stehst du auf und kämpfst du dafür? Steigst du runter vom Kreuz? Kämpfst du für deine Rechte? Für das, was der Herr dir gegeben hat? Für deine Berufung? Für alles, was du doch so spürst, was doch vom Herrn ist? Oder schaffst du das hinzulegen? Und zwar vor Christus im Anderen. Und es ist so hart, weil es vor dir ist jemand im Fleisch. Da ist ein Mensch vor dir. Und es ist so hart, diesem Christus zu vertrauen, im Anderen. Es ist so hart, weil dieser Christus ist Fleisch geworden schon wieder. Und ich muss darauf vertrauen, dass irgendein Fünkchen Heiliger Geist im Nächsten wohnt. Und das ist Zucht. Das ist hart, aber das ist unwesentlich verbunden mit unseren Brüdern. Wenn du Glauben hast an Gott, dann hast du auch Glaube in deine Brüder. Wenn du sagst, du glaubst Gott und hast deinen Bruder, dann lügst du, dann bist du ein Lügner. Das funktioniert nicht, du kannst diese Punkte nicht trennen. Du kannst nicht vor Menschen bitter werden und sagen, die haben mir gewehrt, die haben mich nicht in meine Berufung gebracht, die haben mich nicht erkannt und gleichzeitig Gott glauben. Das funktioniert nicht. Sorry, auch das ist ein Scheißwort, aber das ist so. Das ist Erziehung. Erziehung bedeutet, nicht in uns drin diesem Fleisch zu gewähren, das ich doch so gern profilieren möchte.
und ein neues Fleisch aber einzufordern. Und dieses Einfordern, das findet genau in diesen Schnittpunkten statt. Das sind die Kreuzungen, wo wir diesen neue Geist, dieses neue Fleisch, dieses neue Blut, dieses neue Leben vom Himmel fordern müssen. Wo wir den Herrn als Priester Melchisedeks, als der die Ordnung Melchisedeks hat, einfordern müssen. Wo wir ihn abrufen müssen. Wo wir sagen müssen, Herr, wo bist du? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und doch vertraue ich auf dich am Ende. Wenn wir diesen Psalm zu Ende lesen, dann ist es eine reine Vertrauensdeklaration. Proklamation. Es ist eine Demonstration, auf jemanden zu vertrauen, dem er sich nicht nahe fühlt, dem sein Fleisch in sich drin sich nicht nahe fühlt, wo ich doch im Stau sitze, daheim bin, in Familie, auf Arbeit und wo ich mich doch so fern fühle im Herrn. Das sind diese Spannungsfelder. Da müssen wir den Herrn einfordern. Ich fordere vom Herrn ein neues Unterbewusstsein. Ich fordere vom Herrn ein neues Wesen in mir drin. Eine neue Seele, eine neue erlöste Seele. Ich weiß, er ist Priester über mein Haus. Er kann Priester über mein Haus sein. Und er hat die Kraft dazu, weil er hat es bewiesen mit der Auferstehung, mit der Verherrlichung. Er hat sich gesetzt zu Recht Gottes, weil er sich einen Namen erwirkt hat. Er hat sich einen Namen erwirkt. Und er kann das. Er kann Priester über uns sein. Er kann diese Sachen in uns hervorbringen, diese prophetischen Zeugnisse. Er kann uns gehorsam machen bis zum Schluss. Gehorsam bis in den Tod hinein. Das kann er machen, weil er hat schon bewiesen. Er hat es demonstriert. Auf der Erde, inmitten in den ganzen Umständen drin. In allem, in den ganzen Spannungsfeldern zwischen Satan und zwischen dem Essen mit Sündern. Er hat jedes Mal hat er sich als Priester erwiesen über sein Haus. Und er schafft es in uns, diesen Raum, dieses Wesen, dieses neue Fleisch hervorzubringen. Er schafft es, ich weiß es. Zu 0,5% spüre ich das in mir drin. Und die reichen mir aus, das zu behaupten. Und ich fordere den Rest. Und wir müssen den Rest fordern. In der ganzen Furcht Gottes. Und wir fordern den Rest als Söhne, als Leute, die wissen, wir haben das Wohlgefallen des Vaters. Wir wissen, wir können das, weil er ist uns gut gesonnen. Ich weiß in mir drin, irgendwo schlummert dieser Gott, der es gut mit mir meint. Und ich liebe gleichzeitig seine brutale Art, seine kraftvolle Art, seine schlimme Art. Und für einen Vater ist es das Schlimmste, zu züchtigen. Der Schmerz liegt immer beim Vater. Immer. Ich habe 4 Töchter. Der Schmerz liegt immer beim Vater. Stell dich dazu an, wenn du in solche Spannungsfelder bist und wenn du dich entscheiden musst, wie du dein Herz ausrichtest. Fang an, dem Herrn zu vertrauen. Du bist nicht der Ärmste, der über den Erdball geht. Du bist nicht der Einzige, der keine Kraft hat. So, da fordere ich die Erziehung und die Kraft Gottes. Und das macht uns zu Söhne. Da passiert was Neues. Da gebe mir ab. Da bekommt die Ehre der Herrn. Da wird dem Herrn den größtmöglichen Raum gegeben, der unser Herz geben kann. Nämlich dann, wenn wir Sachen aufgeben müssen, wenn wir auf Salbung verzichten, wenn wir den Herrn einfordern in unser Leben, in unser Wesen. Wenn wir den Herrn fordern, dass er neues Fleisch in uns hervorbringt und eine neue Wesensart.
Schaut, Gott will was öffnen, dass wir dieses Ding zu verzichten auf etwas, was ich hätte, weil ich weiß, dass Gott was anderes vorhat und weil es nicht um meine Verherrlichung geht, sondern um die Verherrlichung des Vaters. Da ist etwas drin und ich glaube, dass durch das, was Michi gerade gesagt hat, dass sich etwas öffnet. Ich würde euch kurz vorschlagen, vielleicht geht er jetzt kurz aus dem Zuhörmodus raus. wir alle zusammen. Vielleicht muss ich auch dich kurz erheben, weil du jetzt schon ziemlich lang sitzt. Aber es ist was, wo der Herr zu uns am Reden ist. Und ich glaube, dass der Herr hinter deinem Herz ja Herr ist. Und er will an deinem Herz was machen. Und es kann sein, dass du vielleicht nur einen Satz von dem, was der mich gesagt hat, überhaupt verstehst. Aber irgendwas ist in deinem Herz, was in Fahrt kommt. Weil der Heilige Geist ist da, um etwas in uns drin irgendwie aufzumachen und zu verändern. Und ich glaube, wir sollten uns einen Moment der Zeit nehmen. Okay, ich denke, es können noch 2, 3 Statements dann kommen, aber ich glaube, da ist einfach was, wo Gott hinter unserem Herz Herr ist, jetzt Herr ist. Kann ich eins sagen für alle, die den Michi nicht kennt, ist hier bei uns dabei und das, von was er redet, da ist sein Leben hinten dran und das ist nicht irgendwie irgendwas Komisches zusammengestückeltes, sondern ist so ein bisschen anders als normale Predigt. Ich glaube, dass Gott an deinem Herzen genauso arbeiten kann, dass etwas von dieser Sohnschaft anfängt zu schwingen um dich herum, weil Gott will, dass da etwas passiert und dass dein Leben eine andere Art von Bedeutung kriegt. Wir müssen dem alten charismatischen Ziel absagen, irgendeine Größe zu werden in diesem Christentum, wie wir es kennen. Und gib dem Raum, wie es für dich echt ist. Okay? Ist bei dir vielleicht anders als bei Michi, aber es geht darum, dass wir dem Raum geben, was der Herr an uns am Tun ist. Weil der Herr sucht nach diesem neuen Volk, okay? Er will dieses Volk der Morgenröte erwecken. Dieses Volk muss in seinem Herzen diese Prozesse zulassen. Also erheb dich, steh, Knie hin oder was auch immer gut ist für dich.
Ich hoffe, dass ihr irgendwie merkt, dass es wirklich um den tiefsten Kern irgendwo unserer Existenz geht. Leute, wir müssen irgendwie drauf reagieren, ganz ehrlich, das geht nicht. Wir müssen uns immer aussetzen. Es gibt keine Ausreden mehr. Wir sind so schlau, wir haben für alles eine Ausrede. Wir können alles vorschieben, aber wir können nicht loslassen. Und ich zerreiß den Elch! Reagier irgendwie drauf! Mach was damit! Ganz ehrlich! Was soll noch passieren?
Wenn wir uns versammeln, dann warten wir und hören, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Und der Herr spricht ziemlich klar durch seinen Geist zur Gemeinde. Und ich kann einfach im Geist sehen, damals als Jesus geboren wurde, hieß es in der Schrift, als sich aber die Zeit erfüllte, sandte Gott seinen Sohn. Und ich spüre einfach, dass es zu einer Zeiterfüllung gekommen ist. Ich sehe einfach ganz klar, dass ein Zeitsiegel, dass ein Siegel im Himmel gebrochen wird, dass eine neue Zeit eingeläutet wird. Und ob du das willst oder nicht, diese Zeit, diese Frist hat Gott festgesetzt. Und er möchte, dass wir Verständige sind, dass er zu seiner Gemeinde, zu seinem Leib sprechen kann über das, was er tut. Und es ist einfach, dass jetzt etwas Neues anbricht. Und das sei verkündigt in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich danke dir, Herr, dass du zu deinem Leib sprichst. Ich danke dir, dass dein Geist sich hier im Leib offenbart, dass er Gehör gefunden hat. Und ich danke dir, dass du einen Siegel gebrochen hast und dass eine neue Zeit eingeläutet wird. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen.